Liebe Gemeinde, das Gesetz von Saat und Ernte ist nicht nur in der Landwirtschaft zu finden oder im Garten. Wir sehen ja hier viele Früchte, die darauf oder dadurch entstanden sind, dass sie ausgesät worden sind. Das Gesetz von Saat und Ernte ist eine Gesetzmäßigkeit, die unser ganzes Leben umgreift. Und Saat und Ernte können wir sowohl im echten Sinn erleben, also im buchstäblichen Sinn, in der Landwirtschaft und im Garten, aber wir können die Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte genauso gut auch sehen in unserem alltäglichen Leben an vielen Stellen. Ich will nur ganz kleine Beispiele nennen. Die Wirtschaft weiß, Saat und Ernte gehören zusammen. So können wir sagen, die Werbung, der wir immer wieder ausgesetzt sind, um das mal so zu sagen, ist auch ein Prozess des Aussehens. Es werden Gedanken ausgesät in unsere Köpfe. Bedürfnisse werden uns in die Köpfe hineingesät, die dann langsam heranwachsen und plötzlich brauchen wir etwas, was wir gar nicht brauchen. Plötzlich denken wir, ohne diese oder jene Sache kann ich gar nicht mehr auskommen. Das ist das Resultat dadurch, dass die Werbung wie ein Sehemann über die Landschaft wegzieht. Deswegen schauen Sie auch nach den besten Plätzen, Sendeplätzen im Fernsehen und so. Und indem Sie uns Gedanken ins Gehirn hineinblasen, kann man sagen, erwarten Sie dann auch, und das ist ja auch dann der Fall, dass wir Frucht bringen. Insofern, dass wir Artikel kaufen, manchmal Sachen, die wir gar nicht brauchen würden. Man kann im Guten aussehen als Mensch, indem man sich anderen Menschen zuwendet, indem man zum Beispiel ein Lächeln oder etwas, ein gutes Wort jemandem weitergibt. Das wird auch seine Frucht bringen, nämlich darin, dass ein anderer Mensch vielleicht für einen anderen Mensch der Tag etwas heller wird, dadurch, dass wir ihm etwas Freundliches gesagt oder ihn angelächelt haben. Wir können aber auch, und das ist ja leider in unserer Zeit heute viel im Gespräch, man kann auch Negatives aussehen, das auch seine Frucht bringt. Ich möchte nur das Stichwort Hassbotschaften im Internet nennen, die auch erstmal nur Gedanken sind, die in verschiedene Herzen ausgesät werden, die dann aber auch negative Resultate in Form von Gewalttätigkeiten hervorbringen. Also insofern können wir sagen, wir sind unentwegt dieser Gesetzmäßigkeit Saat und Ernte unterworfen. Alles, was wir aufnehmen an Gedanken, bringt irgendwann seine Früchte. Das ist auch so, was du liest beispielsweise, das wird dich prägen. Und du wirst eine Ernte davon tragen, von den Gedanken, die du aufnimmst und die du zulässt in deinem Inneren. Paulus in unserem Text, den wir hier vorliegen haben, hat auch die Ernte in einem übertragenen Sinne im Auge und spricht dann in Bildern der buchstäblichen Ernte aus der Landwirtschaft, spricht er dann aber auch von einer anderen Ernte. Und deswegen können wir uns auch auf diesen Prozess so einlassen. Die Situation dieses Briefes und dieser Sache, die Paulus beschreibt eine Kollekte, die damals gesammelt worden ist für Jerusalem. Die Urchristen hatten ja, wie wir in der Apostelgeschichte 2, 3, 4 lesen können, hatten so angefangen, dass sie ein soziales System begründet hatten. Sie hatten jeden versorgt, haben Äcker und alles verkauft. Wenn einer in Not war, so können wir es in der Apostelgeschichte lesen, und haben alles miteinander geteilt. Aber irgendwie scheint das noch nicht so gut geklappt zu haben. Nach einiger Zeit jedenfalls, das hat vielleicht so 20 Jahre gedauert, da hören wir aus den Briefen des Paulus, dass die Jerusalemer Gemeinde verarmt war. Die Christen in Jerusalem, denen ging es schlecht. Die hatten nicht viel zu essen, sie zählten zu den Armen und sie brauchten Unterstützung. Paulus, selber ja ein Jude aus Jerusalem gewesen, hatte die, als er Christ geworden war, die Heidenmission begonnen. Und die Heidenmission war für die Judenchristen eine sehr fragliche Sache gewesen. Nimmt Gott auch Menschen an, die keine Juden sind? Heute gar keine Frage, damals eine große Frage. Nimmt Gott auch Nichtjuden an? Darüber wurde viel debattiert und Paulus stand trotz vieler Missionserfolge in aller Welt, also in der damals bekannten Welt des Mittelmeerraums, stand Paulus immer wieder im Verdacht, etwas zu tun, was Gott nicht befürwortet, nämlich den Heiden das Evangelium zu bringen. Und dann hat Paulus, ja, man könnte sagen, eine Doppelstrategie verfolgt. Aber es ist sicherlich nicht so eine Strategie gewesen, sondern eine tiefe Einsicht. Er hat die Ansicht vertreten, das können wir im Römerbrief Kapitel 15, Vers 27 lesen. Er hat die Ansicht vertreten, wenn die Heiden die geistlichen Güter Israels bekommen, also den Segen, der eigentlich für Israel gedacht war, dann müsste es doch möglich sein, dass die Heiden, also die Heiden ist nichts Negatives, sondern das sind die Nichtjuden in der biblischen Bezeichnung, dann müsste es doch möglich sein, dass die Völker praktisch wiederum einen Segen denen zugeben, die ihnen den geistlichen Segen gegeben haben. Das heißt, von Jerusalem geht die Mission aus, das Evangelium kommt zu den einen und die anderen schicken eine Liebesgabe zurück, materieller Dinge, ob das jetzt Geld war oder was er gesammelt hat. Also es war höchstwahrscheinlich Geld, so viel hätte er gar nicht an solchen Sachen mitnehmen können. Also jedenfalls eine Unterstützung. Und so hat Paulus eigentlich gesehen, es soll zwischen den Judenchristen in Jerusalem und den Heidenchristen auch dadurch Kontakt entstehen. Und ich möchte die Predigt so ein wenig einteilen, dass wir einmal uns beschäftigen, wer ist eigentlich die Quelle des Segens? Das Zweite, welche Rolle spielen Menschen als Vermittler des Segens? Und das Dritte, wie wirkt der Segen, der durch das Geben zustande kommt? Gott selber lässt sich an manchen Stellen in der Bibel mit einem Seemann vergleichen. Wir kennen das Beispiel in Markus 4. Ein Seemann geht über Land und streut Samen aus. Da ist das Wort Gottes gemeint. Gott streut aber nicht nur sein Wort aus. Er sät nicht nur sein Wort aus. Das heißt, er beschenkt uns nicht nur und jeder von uns lebt aus seiner Güte. Er beschenkt uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. Er gibt uns nicht nur sein Wort, seine Liebe ist in Wort und Tat gegenwärtig. Einmal das Wort, das er uns gibt, das uns geistlich erwecken kann und geistlich zum Wachsen bringt, aber er unterstreicht sein Wort auch, oder das ist praktisch gefolgt von der Tat der Liebe, dass er uns mit dem, was wir zum Leben brauchen, reich beschenkt. Worte, wenn ich jemandem sage, ich liebe dich, aber mein ganzes Handeln und Verhalten nicht dahinter steht, dann kann ich mir meine Worte sparen, dann nimmt der andere mir das gar nicht ab. Und deswegen, Gott genauso, er sagt uns, dass er uns liebt und das wird unterstrichen durch sein Tun, sein Handeln, indem er uns beschenkt. Das größte Geschenk, was er uns gemacht hat, ist Jesus Christus, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, der für uns gestorben ist. Aber alles andere, was wir sonst zum Leben brauchen, ist auch sein Geschenk. Und wir können vielleicht manchmal den Eindruck haben, wir haben uns alle selber zu verdanken, alle selber erwirtschaftet. Dann frag dich mal, woher kommst du? Hast du dich selber am Reißbrett entworfen? Hast du einen Antrag irgendwo eingereicht, ich möchte der und der Mensch sein, da und da geboren werden, möchte die und die Fähigkeiten haben? Wir alle verdanken uns selber, unsere ganze Existenz Gott. Unser Leben konnten wir uns nicht kaufen, wir konnten uns die Familie nicht aussuchen, die Lebensumstände nicht aussuchen. Und genauso alles vom ersten, von der Mutterbrust an bis heute, haben wir alles, was wir sind und haben, von ihm empfangen. Auch wenn wir daran mitarbeiten, und da kommen wir dann auch gleich dazu, trotzdem ohne seinen Segen wäre das nicht. Also er ist die Quelle aller Güter und deswegen, da kommen wir nachher, ihm soll auch aller Dank gebühren. Der Dank für das, was wir haben, nicht nur für die Güter, die wir irdischerweise haben, mit denen unsere Häuser reich gefüllt sind, sondern auch dafür, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir mit Menschen zusammen unterwegs sind. Und da kommen wir dann auch im weiteren Verlauf zu. Gott könnte uns ja auch so wie im Schlaraffenland so leben lassen, das ist ja in manchen Teilen der Welt so, dass du direkt vom Baum leben kannst. Also direkt so gar nicht arbeiten brauchst, dass die Sachen von alleine wachsen und dass du dich so ernähren kannst. Und wenn das Klima noch entsprechend wäre, bräuchten wir vielleicht einander gar nicht, sondern könnten uns von den Früchten ernähren, die wir finden. Gott hat es so eingerichtet, und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir einander brauchen. Gott möchte nicht seine Gaben direkt geben, sondern er gibt sie durch die Vermittlung anderer. Das fängt schon an mit dem Kind, mit dem Mutter- oder Eltern-Kind-Verhältnis. Gott möchte für das Kind sorgen und hat deswegen Eltern den Wunsch ins Herz gelegt, ich möchte für mein Kind da sein. Wo das kaputt geht, und wir lesen ja leider und hören immer wieder auch davon, dass Eltern ihre Kinder furchtbar misshandeln oder vernachlässigen, wo das kaputt ist, da ist etwas schrecklich gestört. Aber das Natürliche, was Gott gegeben hat, ist, dass Eltern um ihre Kinder besorgt sind, dass sie sehen, dass sie mit allem versorgt werden, dass sie alles geben, um dieses Kind auch wachsen zu sehen. Und Eltern sind dankbar, wenn ihre Kinder, wenn es ihnen gut geht und sie mit allem versorgt sind. Aber das geht weiter darin, dass es mit zum Leben gehört, dass wir das Gefühl brauchen, gebraucht zu werden. Dass jeder von uns nicht nur empfangender sein will, sondern dass jeder von uns auch gebender sein möchte. Es tut doch gut, wenn jemand dir sagt, schön, dass es dich gibt. Oder es tut gut, wenn du weißt, da sind Menschen, die sagen, dass du für sie ein Segen bist, die dankbar sind für das, was sie an dir haben. Und das gehört auch mit zum Menschsein. Und Gott möchte, dass wir Vermittler dessen sind, was wir von ihm anvertraut bekommen. Es wird in einem Gleichnis in den Evangelien gesagt, wir sind eigentlich Verwalter dessen, was uns anvertraut ist. Das heißt, Verwalter der Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Und wir sollen uns fragen, wozu hat er mir diese Begabung gegeben? Dass ich selber reich werde? Dass ich mich groß darstelle? Dass ich zeige, was ich kann, damit alle mich bewundern? Sicherlich nicht. Sondern er hat uns die Gaben gegeben, um uns in die Lage zu versetzen, für andere da zu sein. Und das betont Paulus auch in unserem Kapitel, in dem er sagt, dass Gott doch die Gemeinden bereit machen möge und dass er sie auch bereit macht, beispielsweise jetzt in unserem Text, für die verarmten Christen in Jerusalem etwas zu geben. Und ein Versprechen, das wir haben, und jeder, der gewohnt ist, auch großzügig zu geben, hat diese Erfahrungen schon gemacht. Das weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen. Gott lässt uns nicht hängen, wenn wir bereit sind, anderen zu geben. Er füllt uns die Taschen. Der eine, und so heißt es in den Sprüchen, knausert und hat immer weniger, und der andere gibt mit beiden Händen und hat immer mehr. Knausern, Geiz oder so, das ist letztlich Unglauben, mangelndes Vertrauen darauf, dass Gott mich versorgen wird. Übermäßige Sorge kann auch Unglaube sein. immer nur das Misstrauen, wird Gott mir auch weiterhin geben, was er mir bis jetzt gegeben hat. Also von daher, wir sind aufgerufen, Vermittler dessen zu sein, was Gott uns geschenkt hat. Ob das unsere Begabungen sind, die wir einsetzen können zu seinem Lob, ob das aber auch Dinge sind, die er uns anvertraut hat. Geld oder andere Güter, wir sind eingeladen, seine Mitarbeiter zu sein, wie er in 1. Korinther 3 sagt. Gottes Mitarbeiter zum Wohle anderer. Und dann kommt die Wirkung der Gaben, die Wirkung des Gebens in den Blick. Und da hat Paulus 3 Gesichtspunkte, unter denen er das veranschaulicht. Warum oder ja, was soll die Gabe der Heiden bewirken in Jerusalem? Das eine, und das liegt ja auf der Hand, bei jeder Spendenquittung oder bei jedem Spendenbrief, den wir lesen, können wir das so wahrnehmen, es soll Not gelindert werden. Da sind Menschen in Not, die brauchen Hilfe. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass das auch für uns als Christen ja ein Stück weit immer wieder vor Augen steht, dass wir an der Not anderer nicht vorbeigehen, dass wir die Not anderer nicht übersehen, sondern dass wir uns Menschen, die in Not sind, zuwenden und ihnen das geben, was uns in die Hand gegeben ist. Das können, wie gesagt, materielle Gaben sein. Manchmal kann es aber auch sein, dass man für jemanden da ist. Und die Notleidenden können Menschen sein, die unter materieller Not leiden oder vielleicht auch unter Einsamkeit oder anderem. Dass wir jedenfalls das, wenn jemand Bedürfnis hat und wir wissen das, dass wir uns für diesen Menschen einsetzen und nicht sagen, ist mir doch egal, der wird schon irgendwo anders Hilfe bekommen. Das ist das eine, was Paulus sagt. Durch eure Gaben, so schreibt er, soll die Not in Jerusalem gelindert werden und in der dortigen Gemeinde. Und das war ihm so wichtig, dass er selber die Gabe überbringen wollte und dabei ist er dann verhaftet worden und wäre fast zu Tode gekommen. In Jerusalem war er in Lebensgefahr und trotzdem war ihm dieses Anliegen so wichtig, dass er sagte, das gehört mit zu meinem Dienst und wenn ich darüber sterben muss, ich werde meinen Auftrag erfüllen. Das Zweite, was die Gabe bewirkt und was Paulus dann sagt, Gott soll gedankt werden. Die Gemeinde in Jerusalem, in diesem Fall in unserem Brief, soll dazu bewegt werden zu sehen, Gott versorgt uns. Und wie ich schon sagte, Gott versorgt nicht so, dass er einen Korb vom Himmel runterschickt oder wie in der Speisung der 5000 ein Brot und dann können die Gemeinden ständig satt werden, sondern Gott versorgt uns durch Menschen, die ihn lieben und die er bittet um Mithilfe durch seinen Apostel Paulus. Das sollen die Gemeinde in Jerusalem erfahren. Wir alle wissen ja, wie es ist, wenn du in Not bist und lange auf Hilfe warten musst. Wie mürbe man innerlich werden kann. Wie die Fragen sich einschleichen können. Hat Gott mich vergessen? Hat er mich aus dem Blick verloren? Will er mich versorgen in meiner Notlage? Und dann kann es sein, vielleicht ist jemand da, der denkt, keiner kümmert sich um mich, dann klingelt es vielleicht an der Tür. Und dann sieht man, Gott hat mich nicht vergessen, er schickt mir jemanden. Oder jemand, der finanzielle Not hat, plötzlich liegt Geld in seinem Postfach, hat es auch schon gegeben übrigens. Und dann plötzlich merkt er, Gott hört meine Gebete, Gott sieht auf meine Not. Und das führt zum Danken. Und Paulus sagt, das Handeln der Gemeinden an Jerusalem, an den verarmten Christen, soll dazu führen, dass die Gemeinde dort wieder Gott mit frohem Herzen zu danken beginnt. Dass sie sehen, er hat uns nicht vergessen. Wir können uns auf ihn verlassen. Sie sollen ihn zu preisen beginnen. Das ist also die zweite Wirkung, dass Menschen Gott danken. Und da können wir uns vielleicht die persönliche Frage stellen, gibt es Menschen, die um deinetwillen Gott danken? Ist das überhaupt in deinem Blick, dass du sagst, ich habe den Wunsch, dass es Menschen gibt, die Gott danken für das, was er durch mich an ihnen getan hat? Gibt es das? Können wir, jeder kann das mal in einer stillen Minute überlegen, dass ich für andere so da bin, dass sie Gott danken für die Hilfe? Nicht mir, also nicht dem Geber, sondern, also nicht dem Vermittler, sondern dem ursprünglichen Geber. Und das sagt Augustinus in seinen Bekenntnissen, dass wir für uns Menschen zuwenden sollen mit allem, was wir sind und haben, aber dann nicht, wenn sie uns danken wollen, den Dank auf uns ziehen, sondern sagen, lasst uns zu ihm gehen, ihm wollen wir lieben, ihm wollen wir gemeinsam unseren Dank bringen. Beim Geben geht es nie darum, dass der Geber sich darstellt. So ungefähr, als wenn man sagen würde, ich spende jetzt, was, ich habe nicht einen 1.000-Euro-Schein da, ich weiß gar nicht, weiß jemand, ob es den gibt, 1.000-Euro-Schein? 500, da ist dann Schluss. Gut, also jedenfalls, dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte heute einen 500-Euro-Schein spenden. Aber ich möchte auch, dass jeder sieht, was ich spende. Denn 500-Euro-Schein spenden, das muss man mir erstmal nachmachen. Dann setzt man sich also hin und guckt nochmal Wasserzeichen, stimmt auch alles. Man möchte ja kein Falschgeld abgeben und guckt das so an. Also damit möchte ich nur sagen, mit dem Geben, dass wir geben ohne Selbstdarstellung. Das wird ja in Matthäus 23 von Jesus angeprangert, dass Menschen dann, das war damals so üblich in Jerusalem unter den Juden, dass man, wenn man eine große Spende getan hat, wurden Posaunen geblasen und dann hat einer mit lauter Stimme gesagt, da hat jetzt jemand das oder das gespendet. Und dann stand der Spender da als strahlender Geber. Und alle haben ihn bewundert und dann hat er Ansehen gewonnen. Dazu sind Gaben nicht gedacht, sondern sie sind dazu gedacht, dass Gott gepriesen wird, dass ihm gedankt wird. Und das Dritte, was Paulus sagt, dadurch, dass ihr für die anderen da seid, werdet ihr in eine Beziehung kommen, in eine tiefe Beziehung mit ihnen. Paulus erwähnt das hier, dass er sagt, sie werden für euch beten, sie werden an euch denken. Das heißt, indem ich für andere da bin und für sie sorge, schaffe ich auch eine Verbindung, ein Stück weit eine Beziehung der Liebe. Wenn das gegeben ist, aus Liebe gegeben ist, dann wird das Echo auch eine Liebe sein. Das soll genauso in Bezug auf Gott gelten, dass wir Gott lieben für das, was er uns gibt. Es soll aber auch in Bezug oder wird auch in Bezug auf das Miteinander eine Gemeinschaft im Geben und Nehmen. So stellt sich Gott Gemeinde vor. So stellt er sich Kirche vor und so stellt er sich uns in der Welt vor, dass wir andere teilhaben lassen an dem Überfluss, den er uns gegeben hat und dass dadurch eine Gemeinschaft des Gebens und Nehmens. Wir haben ja gehört, die Jerusalemer hatten den geistlichen Segen gegeben und in der praktischen Gemeinschaft wird es auch so sein, dass es nie nur ein Nehmen ist, sondern immer auch ein Nehmen und Geben, dass jeder in dieser Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft weiß, ich möchte beitragen, dass für alle gesorgt ist. Ich möchte aber auch in dieser Gewissheit sorglos sein können, auch für mich ist gesorgt, wenn ich Hilfe brauche. Und das ist das, was Gott möchte, ein festes Netz der Liebe zwischen denen, die zu ihm gehören, ein festes Netz der Liebe, in dem jeder aufgefangen ist, jeder aber auch andere trägt. Amen. Wir heben uns zum Gebet.